Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsdoc Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch, und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute das Thema Highschool-Jahr in Kanada. Dazu eingeladen habe ich mir die allseits beliebte, hochkompetente Anja Thieme von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin. Anja, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Hallo, liebe Zuhörende. Ich bin Anja Thieme und ich bin seit mittlerweile schon über 11 Jahren bei GLS. Ich war erst in der Sprachreiseabteilung tätig und habe dann relativ schnell in die Highschool-Abteilung gewechselt, wo wir also Schulaufenthalte für Jugendliche im Ausland organisieren. Ich habe schon verschiedene Programme betreut, unter anderem die USA, Großbritannien und Irland. Und aktuell bin ich im Team Kanada. Das heißt, ich kann ganz gut vergleichen und habe schon viele Erfahrungen auch gesammelt. Ich selbst war auch im Ausland. Ich war in den USA für ein Jahr. Ich war in Großbritannien, habe dort mein Masterstudium gemacht. Danach habe ich in Spanien gearbeitet und ich war auch schon mal in Jordanien für längere Zeit. Insofern habe ich schon viele Auslandserfahrungen selbst gesammelt und kann mich total gut in die Situation hineinversetzen, wie das ist vor dem Auslandsaufenthalt. Die Aufregung, die Sorgen, die man vielleicht auch hat, die ganze Spannung. Und ja, ich freue mich jedes Mal aufs Neue, Auslandsaufenthalte für die Jugendlichen zu organisieren, die jetzt sozusagen dran sind und selbst das Abenteuer starten wollen.
Wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn Sie das Highschool-Land Kanada wählen, wird Anja Thieme Sie betreuen. Und dann werden Sie sehen, dass der Anja die Arbeit noch genauso Spaß macht wie am ersten Tag. Das kann man ja nicht von so vielen behaupten. Anja, gehen wir mal in das Programm rein. Wir stellen heute Fragen, die sehr oft bei uns in der Beratung vorkommen, von Eltern und Schülern gestellt werden, sodass Eltern und Schüler mal einen Überblick haben zu den Programmen, weil, wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja mehr der Geschichtenerzähler, aber die Fachkompetenz, dazu haben wir, wie gesagt, unsere Fachberaterinnen. Und für welche Schüler, Anja, ist Kanada als Gastland geeignet? Wem würdest du es empfehlen? Ja, sag mal was dazu.
Ja, gerne, Horst. Da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Ganz kurz noch vorab. Ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Janine Herrmann für die Jugendlichen zuständig, die nach Kanada gehen. Wir haben uns die Schulbezirke untereinander ein bisschen aufgeteilt, so dass man da einfach wirklich, schon die Partner auch besser kennt und dadurch ist man dann entweder bei mir oder bei Janine, aber wir vertreten uns natürlich auch gegenseitig, also wir arbeiten eng miteinander zusammen und wir kennen die Familien hier in Deutschland auch ziemlich gut. Also es ist bei uns nicht so anonym, dass man irgendwie an der Hotline ist und bei irgendjemandem rauskommt, sondern wir wissen schon ziemlich schnell Bescheid und wissen halt auch, was wir im Vorfeld miteinander besprochen haben. Das ist halt das Gute, wenn man in so einem kleinen Team arbeitet und eine feste Ansprechpartnerin hat. Genau, du hast gefragt, für welche Teilnehmer Kanada ein geeignetes Gastland ist. Da würde ich erstmal pauschal sagen, für alle. Also in Kanada können wir tatsächlich so gut wie jeden unterbringen. Einmal was das Alter angeht, das geht auch schon für junge Teilnehmer, also so ab 14 ist normal möglich. Es ginge sicherlich sogar auch noch für noch jüngere Teilnehmer. Es geht aber auch hin bis zu denjenigen, die schon das Abitur haben. Also in Kanada gibt es da wenige Altersbeschränkungen. Wir empfehlen es nicht unbedingt für Abiturienten, aber es ist vielleicht ein anderes Thema, aber es ist theoretisch möglich. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den USA können wir hier auch Jugendliche platzieren, die zum Beispiel ADHS haben, die eine Leserechtschreibschwäche haben oder die vielleicht sogar Vorerkrankungen haben. Natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen, ja. Aber die Kanadier sind da wirklich bemüht, alle anzunehmen. Und wenn wir im Vorfeld das offen und transparent besprechen, sind wir auch bemüht, wirklich da die bestmögliche Lösung zu finden. Kanada bietet ansonsten auch für alle Interessen was. Die Schulen haben ein großes musisch-künstlerisches Angebot, aber auch im sportlichen Bereich kommt man da voll auf seine Kosten. Und insbesondere bietet natürlich auch die kanadische Natur ganz viele Möglichkeiten für Outdoor-Abenteuer, für Skifahren, für Mountainbiken oder Campen. Und für alle, die das nicht so gerne mögen, gibt es halt dort auch lebhafte Großstädte, in denen man total viel erleben kann und wo man einfach Kultur findet, wo man viele Restaurants findet, große Supermärkte, Shoppingmöglichkeiten, also all das. Ich habe das Gefühl, in Kanada können wir wirklich alle Wünsche irgendwo abdecken.
Ja, und dass ihr sehr engagiert bei der Sache seid, um jeden Schüler kämpft, auch wenn manche Voraussetzungen manchmal etwas wackelig sind, das können wir so bestätigen. Wir sind seit 2008 bei GLS Sprachenzentrum, liebe Zuhörer. Wir haben uns deshalb nie getrennt, weil wir auch in weniger gute Zeiten, sprich Corona, gesehen haben, wie GLS arbeitet, wie unsere Schüler betreut wurden. Also das passt sehr gut. Bei Kanada, es kommt eins dazu, genauso wie USA. Wir haben dort sehr viele Schüler und viele sagen mir, die wollen ganz einfach mal diesen Highschool Spirit erleben. Welche Gastfamilien gibt es? Diese Frage, ja, interessiert beide Eltern und Schüler, wobei ich muss sagen, für die Eltern noch wichtiger, weil irgendwo wissen sie ja, dass sie dann 100% Verantwortung an die Gastfamilien übergeben. Es kommt ganz, ganz selten die Frage, alleinstehende Männer. Wir haben ein paar Fragen, wie es mit Religionen aussieht, ob die dann irgendwo missionarisch unterwegs sind. Dummerweise 3-4 Mal kamen immer die Mormonen, warum weiß ich nicht. Wie werden die Gastfamilien bei euch ausgesucht? Ich sage immer, Gastfamilien sind so wie du und ich, also normale Mittelschicht. Aber vielleicht sagst du mal was zu den Gastfamilien, wie sie ausgesucht werden. Und dass es eben viele gibt, die dann jedes Jahr einen Austauschschüler nehmen und dann natürlich jedes Jahr knallhart kontrolliert werden.
Ja, also das ist natürlich, wie du sagst, das eigentlich das wichtigste Thema, ne? Die Gastfamilie ist das A und O, und wenn man sich bei der Gastfamilie nicht wohlfühlt, dann leidet irgendwo der ganze Aufenthalt darunter. Insofern weiß ich, dass das enorm wichtig ist und immer die meisten Fragen auch mit sich bringt und auch die meisten Sorgen, ne? Kann ich auch selbst nachvollziehen. Ich habe auch in mehreren Gastfamilien schon Zeit verbracht und es war auch durchwachsen, sagen wir mal so. Genau, also erstmal vorab, die Gastfamilien können ganz unterschiedlich sein, was die Konstellation angeht, was den kulturellen und religiösen Hintergrund angeht. Kanada als Einwanderungsland ist sehr bunt und insofern muss man da tatsächlich offen sein für das, was das Schicksal einem beschert, um es mal so ganz pauschal zu sagen. Die Gastfamilienkonstellationen können variieren, wie du jetzt schon gerade auch angesprochen hast. Alleinstehende Männer würden jetzt zum Beispiel nicht für Mädchen als Gastfamilie in Frage kommen, auf gar keinen Fall. Und kommen auch sonst sehr, sehr selten vor. Zum Beispiel, wenn das ein Gastvater ist mit einem Sohn im gleichen Alter, also auch ein Teenager, und die würden dann zum Beispiel noch 2 Gastschüler aufnehmen, einen aus Deutschland und dann zum Beispiel einen aus Italien oder so, dann würden aber auch die Eltern hier gefragt werden, ob das für sie okay ist. Das können tolle Platzierungen sein. Genauso kann auch eine Gastfamilie mit 2 älteren Gasteltern, die vielleicht schon kleine Enkelkinder haben, tolle Gastfamilien sein. Und auch eine alleinerziehende Gastmutter kann gut sein, ne? Also es ist wirklich unabhängig von der Konstellation, wie wohl man sich dort fühlt und wie erfolgreich der Aufenthalt wird. Wichtig ist, dass das Umfeld stimmt, dass die aktiv sind, dass sie sich kümmern, dass sie ihre Gastschüler rumfahren können, dass sie einfach ja ein Umfeld haben, wo man sich als Jugendlicher wohlfühlt. In Kanada ist es tatsächlich relativ oft so, dass man Gastmutter, Gastvater und auch Gastgeschwister hat, aber es ist keine Voraussetzung, überhaupt nicht. Man kann Wünsche im Vorfeld angeben, wenn man da Präferenzen hat, zum Beispiel keine kleinen Kinder, oder man möchte gerne, dass dort auch ein anderer Gastschüler aus dem Ausland, also sozusagen ein anderer International Student mit ist. Das kann man sich schon wünschen. Allerdings empfehle ich immer da nicht zu viel, sich im Vorfeld wirklich schon Vorstellungen von der Familie zu machen, weil ich habe jetzt in den ganzen Jahren immer wieder gesehen, dass jede Familie positive Aspekte hat. Also jede Familie hat Vor- und Nachteile, genauso wie wir auch alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, ne? Und deswegen wünschen wir uns eigentlich, dass man da erstmal offen ist und bereit ist, auch das Positive an dieser Familie zu sehen und nicht zu vergleichen mit der Familie des besten Freundes oder mit der eigenen Familie, weil das wird definitiv anders sein. Und wenn man da mit einer positiven Einstellung rangeht und wirklich bewusst versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren, ist man definitiv erfolgreicher. Wenn man tatsächlich vor Ort dann rausfindet oder feststellt, dass so die Konstellation wirklich nicht passt oder die Familie einfach von der Mentalität nicht zu einem passt, dass die zum Beispiel super aktiv sind, man selbst ist aber eher schüchtern und zurückgezogen und es ist alles viel zu laut und trubelig, oder man will viel Action, aber die Familie ist eher häuslich und macht nicht so viel, dann kann man immer noch vor Ort auch die Gastfamilie wechseln. Also insofern braucht man da eigentlich keine Angst haben. Die Gastfamilien, du hast gerade schon gefragt, wie werden die ausgesucht? Die werden im Vorfeld alle überprüft, die werden zu Hause besucht, die müssen auch eine Bewerbungsmappe ausfüllen. Mit denen werden Gespräche geführt, also auch über das, was sie sozusagen leisten müssen, wie das Leben mit so einem Gastschüler aussieht, sodass sie auch möglichst eine realistische Vorstellung haben. Und dann guckt die Betreuerin anhand der Bewerbungsmappe der Jugendlichen, also der deutschen Jugendlichen, wo das passen könnte. Die kennt die Familie in der Regel schon, denn oft sind es Familien, wie du vorhin schon gesagt hast, die das schon jahrelang machen. Also gerade in Kanada hat das Hosten, wie die sagen, so eine Tradition. Ich habe selbst meine Gastmutter getroffen, zufällig im Flugzeug in Kanada, als ich einen Schulbezirk besucht habe, saß die neben mir im Flugzeug und haben mir so ein bisschen erzählt und hat sie mir gesagt, dass sie in dem Ort, wo ich hinfliegen wollte, auch Gastmutter ist und dass sie selbst schon als Kind in ihrer eigenen Familie immer Gastschüler aus dem Ausland hatten. Insofern habe ich da auch nochmal gemerkt, ja, das hat da wirklich so eine Tradition und die wollen die Tradition aufrechterhalten und ja, ihre eigenen Familien bereichern durch den Besuch aus dem Ausland. Viele Familien machen das schon jahrelang und sind also auch da schon vertraut mit dem Umgang von Jugendlichen, die vielleicht am Anfang erstmal Heimweh haben, die sich einleben müssen, die einen Kulturschock durchleben. Und es kommen aber auch immer mal neue Familien dazu, ganz klar. Und grundsätzlich sind also alle Familien irgendwo geeignet. Aber ob das dann wirklich passt, hängt immer dann von der persönlichen Chemie ab. Und man muss das tatsächlich vor Ort rausfinden und die erstmal kennenlernen. Ja. Die Betreuerin guckt also anhand der Bewerbungsmappe, gibt es zum Beispiel Einschränkungen wie Haustierallergien? Ist jemand zum Beispiel vegetarisch oder gibt es seitens der Gastfamilie irgendwelche Präferenzen? Auch die können sich ja zum Beispiel eher einen Jungen oder ein Mädchen wünschen oder eine bestimmte Nationalität. Und dann wird der Gastfamilie jemand vorgeschlagen und die Familie kann das entscheiden. Wir hier auf deutscher Seite, also weder wir noch die Familien, können uns eine Familie aussuchen in Kanada. Es gibt da keinen Katalog an Gastfamilien. Und insofern wird uns dann, ich würde sagen, so 6 bis 8 Wochen vor Abreise mitgeteilt, wer die Familie ist. Und dann gibt es auch ein Profil der Familie mit Fotos, mit Informationen zu den Familienmitgliedern, wer die sind, was die beruflich machen, wie alt die sind und natürlich auch mit Kontaktdaten. Und dann kann man selbst nochmal Kontakt aufnehmen, mit denen sprechen und die Fragen stellen, die halt vor Abreise noch ganz, ganz wichtig sind.
Ich möchte auf ein Thema nur ganz kurz eingehen, weil das wollen wir jetzt nur besprechen. Das besprechen wir immer in unserem Podcast mit Rückkehrern, die einen Gastfamilienwechsel haben. Mhm. Weil Gastfamilienwechsel ist bei Schülereltern immer so ein rotes Tuch. Und da gehe ich in unseren Beratungen ein. Aber in dem Podcast möchte ich zumindest mal eins kurz erwähnen. Die Schüler, die einen Gastfamilienwechsel haben, kommen zurück und sagen, wir wünschen jedem Schüler einen Gastfamilienwechsel. Der zum Beispiel meinte, auch bei den Veranstaltungen, da gucken immer die Eltern. Am Anfang hat die noch vor Stolz fast gezittert, wo die hat gesagt, meine erste wirkliche Entscheidung in meinem Leben mit 16. Ich habe die Entscheidung getroffen, meine Gastfamilie zu wechseln. Das geht alles sehr, sehr professionell vonstatten. Bin 2 Wochen, da sage ich in den Beratungen was dazu. Mhm. Und dann haben wir eine Erfahrung gemacht, wo wir die Schüler indirekt recht geben. Die denken nach und nicken dann kurz. Es wird so sein, was ich ja überhaupt nicht übel nehme, die Schüler fliegen ins Ausland und egal, ob ich sage, habe keine Erwartungen, bestimmte Erwartungen haben die an die Gastfamilie.
Natürlich, ja.
Ich habe jetzt auch mit Lea gesprochen, wie der Augenblick ist, wenn du durch die Tür kommst und du siehst deine Gastfamilie, wie der Moment ist, ganz herrlich beschrieben. So, und dann hast du bestimmte Erwartungen und die treffen dann ja ein, weil ich sage immer, Highschool-Jahr ist insofern perfekt für 16-Jährige, es ist soziales Leben pur. Es ist kein Paradies, es ist soziales Leben pur. So, und dann haben die bestimmte, ja, sehen die eben, dass es die Chemie nicht stimmt und so weiter. Ich sage immer, lass dir, gib dir ein paar Wochen und dann sprichst du mit deiner Mentorin drüber. Und alle, die da einen Gastfamilienwechsel haben, sagen dann, die zweite Familie hat perfekt zu mir gepasst. Und Lea meinte dann, ich hatte zwei kleine Kinder, die wollte ich gar nicht, die lagen klein in meinen Armen, ich war total happy. Und da gehe ich davon aus, wenn du das in der ersten Familie kennengelernt hast, dass dann die Erwartungen nicht mehr so hoch sind bei der zweiten. Und das ist ja ein Lerneffekt für die Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich ja auch immer sage, das Mitarbeiterkollektiv kannst du dir ja auch nicht malen. Das sind eben die Lerneffekte, die man bei so einem Highschool-Jahr hat. Aber wie gesagt, Gastfamilie kommt einiges in den Beratungen. Und das wollen wir nicht so ausbauen, weil Kanada hat so viele interessante Aspekte, die wir besprechen wollen. Liebe Anja, es gibt verschiedene Programme in Kanada. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Na, tatsächlich gibt's also grundsätzlich verschiedene Programme. Das Klassikprogramm ohne Wahl einer Schule oder Region oder das sogenannte Select-Programm, ne? Und wir haben in Kanada nur ein Select-Programm. Das heißt, wir können uns immer den Bezirk aussuchen und sogar in den allermeisten Fällen die entsprechende Schule im Schulbezirk. Außer in Neufundland, in New Brunswick und in Montreal. Da suchen dann die Partner die Schule aus. Ansonsten liegt die Wahl bei den Jugendlichen. Und in Kanada ist es wirklich so, dass das ein sehr professionell organisiertes Programm ist. Wir arbeiten dort mit den Schulbezirken direkt zusammen, in den allermeisten Fällen. Und die organisieren den Gastfamilienaufenthalt, die organisieren den akademischen Teil, also dass man dort einen Schulplatz bekommt, dass der Stundenplan zusammengestellt wird. Es gibt Orientierung vor Ort, es gibt Reisen während der Ferien, da gehen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Es gibt oft auch monatliche Freizeitaktivitäten. Es gibt dort also wirklich viele Angestellte beim Schulbezirk, die nur für dieses International Program zuständig sind. Und es gibt feste etablierte Strukturen dort. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man dort viele internationale Schüler vorfinden wird, ne? Es ist nicht so, dass man da irgendwie der einzige Austauschschüler, die einzige Austauschschülerin an der Schule ist, wie das vielleicht im USA-Klassikprogramm der Fall sein kann. Das bedeutet aber auch, dass es monatliche Treffen gibt oder sogar wöchentliche Treffen, das ist immer abhängig ein bisschen vom Schulbezirk, dass es organisierte Veranstaltungen gibt. Also aus meiner Sicht hat es Vorteile. Es bedeutet, dass man von Anfang an auch Jugendliche hat, die in der gleichen Situation sind, wo man ganz schnell Anschluss und Freundschaften findet. Es müssen natürlich nicht nur deutschsprachige Jugendliche sein. Es gibt welche aus ganz Europa, aus Lateinamerika, aus Asien, so dass man da einfach auch nochmal Freunde aus der ganzen Welt finden kann. Und das ist einfach wahnsinnig schön zu Beginn, dass man gleich so eine neue Freundesgruppe hat, ne? Und der Kontakt zu den Kanadiern kommt dann über Sport oder über, weiß ich nicht, Clubs am Nachmittag zustande oder natürlich auch über die Gastfamilie. Aber da bedarf es schon auch ein bisschen Eigeninitiative. Es ist nicht so, dass die Kanadier noch total neugierig sind und fragen, wo kommst du denn her? Aus Deutschland, wow. Also die sind schon relativ gewohnt, so, ne, Austauschschüler an der Schule zu haben. Aber selbst, ich weiß, das ist immer so ein bisschen eine Angst auch von vielen, oh, wenn da andere Deutsche sind, ist das dann nicht ein Problem. Aber ich persönlich finde, selbst wenn man mit anderen Deutschen befreundet ist, das war bei mir immer der Fall, als ich im Ausland war, ich hatte immer automatisch irgendwie andere deutsche Freunde auch. Es hat mich nie daran gehindert, die Fremdsprache zu lernen. Im Gegenteil, es hat mir eher Sicherheit gegeben. Es war von Anfang an irgendwie so eine gewisse Vertrautheit. Man muss Sachen nicht erklären, weil die bei uns schon so selbstverständlich sind, so, ne? Und das hat mir eigentlich eher erleichtert. Und sobald dann natürlich jemand anderes dazu kommt, der kein Englisch spricht oder kein Französisch, weil in Kanada können wir auch Französisch sprechen, dann wechselt man ja die Sprache und man ist trotzdem die ganze Zeit in der Schule, wo man die Fremdsprache spricht. Man ist bei der Gastfamilie, sodass es auf keinen Fall schädlich ist, wenn man da auch deutsche Kontakte hat, ne? Also darüber machen sich immer viele so ein bisschen Sorgen. Genau.
Ja, es ist bei uns so, bei unseren Schülern, wenn die sagen, ich komme aus Dresden, oh, aus Dresden, erzähle mal. Also vielleicht will ich noch was hinzufügen. Unsere Schüler, ich finde das gut, machen sehr viel mit Einheimischen. Also ob das nun Kanadier sind, Amerikaner und so weiter, weil die wollen komplett in die Kultur eintauchen, natürlich original Englisch lernen. Aber was sie auch sagen, was du gerade auch erwähnt hast, die Austauschschüler sind am Anfang sehr wichtig. Weil, wenn Schulbeginn ist, dann treffen sich die Kanadier erstmal in ihren Freundeskreisen, werden die Ferien aus und da spielen die Austauschschüler dann nicht die große Rolle. Und da sagen die, da ist es schön, dass wir die Austauschschüler haben, weil die haben alle die gleichen Probleme. Wie finde ich hier Anschluss und so weiter? Und da machen die sehr viel mit denen. Und dann kommt dann die Freundschaften genauso über Sportclubs, künstlerische Sachen. Und was sie dann auch noch sagen, also ich weise dann auch immer darauf hin, nehmt dann auch an den Veranstaltungen oder Reisen teil, die Mentorin, die dort vor Ort organisiert. Weil wir haben, ich sage, du kommst dann irgendwann nach Deutschland zurück, dass du Freunde in Europa hast, die dir am Wochenende mal besuchst. Oder wir hatten Nele, die hat jetzt die beste Freundin in Norwegen, die ist begeisterte Skifahrerin, die fliegt dort in Urlaub hin. Man kann ja ein bisschen gezielt gucken. Mein Jüngster, der war in den USA, der hat sich eben zwei Freunde gesucht aus Barcelona, weil er eben Fußball begeistert ist und einen Flugkampf wollte. Rana hat ihre beste Freundin Venedig, ist ja jetzt ohne so verkehrt, wenn du dort eine Übernachtung hast und die Eltern haben eine Strandhütte auf Sizilien. Und das kann man alles am Anfang nutzen. Und dann als letztes noch, was du sagtest, mit dem Deutsch sprechen. Da sagen aber auch unsere Work and Traveler, die sagen, du bist dann auch mal froh, wenn du wieder Deutsch sprechen kannst. Und sobald andere dazukommen, wird dann eben sofort Englisch gesprochen. Und das ist ja auch ein Lernprozess, was ich auch so toll finde, dass man immer schaut, dass man sofort alle einbindet, dass keiner außen vor bleibt. Oder dass man eben nicht in seiner Landessprache weitermacht, sondern dass man sofort wieder alle einbindet. Und das sind eben alles die schönen Sachen bei den Highschool-Jahren. Deshalb ist, wie gesagt, die Schule für mich Lebengeplänkel, obwohl die sehr gut sind. Aber das sind eben die Lernprozesse für eine Persönlichkeitsentwicklung. Was wird von den Teilnehmern erwartet? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Ich möchte hier vorausgeben, wir haben jetzt Beratungen und da sehen wir natürlich auch Auswirkungen, gerade was Corona betrifft. Wir haben jetzt ja relativ hohe Zahl, wenn ich schätze, vielleicht 30%, vielleicht etwas höher, Depressionen, Angststörung, Essstörung, Verhaltensstörung. Wir haben teilweise Zensurenabstürze. Wir hatten jetzt einen Schüler von 1,8 auf 3,8. Wie sieht das bei Kanada aus? Was ist mit den Voraussetzungen? Ich habe jetzt einen Podcast gemacht mit unserer Krankenversicherung. Also Dr. Walter, sind Sie ja krankenversichert? Und da meinte die Beraterin, bei Therapien, wenn die ein halbes Jahr in Deutschland nicht mehr therapiert worden sind, sind sie dann automatisch auch für diesen Fall krankenversichert. Gibt es irgendwelche Daten oder Hinweise, die wichtig für die Eltern und die Schüler sind, die man bei Kanada beachten sollte, gerade was jetzt Voraussetzungen betrifft?
Also, man kann das nicht pauschal sagen. Ja, man kann nicht sagen, für Kanada ist mindestens dieser Notendurchschnitt notwendig oder man muss so und so viele Monate oder Jahre austherapiert sein. Das kann man so pauschal nicht sagen, weil es immer auf den individuellen Fall ankommt. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich, Noten und Englischkenntnisse sind in Kanada nicht so wichtig als Voraussetzung. Es gibt viele Schulen, die das sogenannte ESL-Programm, also English as a Second Language, anbieten, wo man also speziell nochmal Englischunterricht für Nicht-Muttersprachler bekommt, wenn die Englischkenntnisse wirklich schwach sein sollten. Es ist nur wichtig, dass man es natürlich so ausdrücken kann, dass die Gastfamilie einversteht und dass man so die grundlegenden Sachen mitbekommt. Wir machen ja aber auch Interviews. Da würden wir schon feststellen, ob irgendjemand da vielleicht Probleme hat und würden dann natürlich auch Empfehlungen machen. Ja, und vielleicht sagen, okay, vielleicht erstmal eine Sprachreise, gucken wir mal, ob das irgendwie dann, ja, ob da eine Verbesserung eintritt. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das Englisch der Jugendlichen, die sich bei uns anmelden, schon richtig, richtig gut. Das heißt nicht, dass die fließend sprechen, das heißt nicht, dass die keine Fehler machen, aber darum geht es auch gar nicht. Wichtig ist, dass man sich traut zu sprechen. Und wenn man dann vor Ort ist, kommt das eigentlich von ganz alleine. Also von daher, Englisch ist nicht so wichtig. Selbst, ja, ich habe schon welche gesehen, die hatten eine 4 auf dem Zeugnis, haben trotzdem besser gesprochen als andere, die eine 2 hatten. Also die Noten sagen nicht immer wirklich was über das Können aus. Und es wäre auch in Kanada nicht auszuschließen, dass man mit einer 5 auf dem Zeugnis angenommen wird. Vielleicht nicht unbedingt in Mathe oder in Englisch, aber in Französisch oder in Latein oder in Kunst oder so. Das ist für Kanada gar kein Ausschlusskriterium. Und insofern muss man da wirklich gucken. Man kann auch, wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht so akademisch stark ist, kann man gucken, dass man vielleicht eher Fächer wählt im Stundenplan, die halt auch nicht so akademisch anspruchsvoll sind. Das müssten wir vorher dann mit der Schule auch besprechen in Kanada. Wichtig ist uns aber dennoch, dass auch wenn die Noten oder die Englischkenntnisse nicht so gut sind, dass die Motivation stimmt. Das ist viel wichtiger als alles andere. Man darf nicht erwarten, dass das irgendwie eine Urlaubsreise wird oder dass man endlich mal eine Auszeit von der Schule hat. Denn Der Sinn und Zweck des Besuchs in Kanada ist ja der Schulbesuch. Insofern muss man bereit sein, dort zur Schule zu gehen, dort sein Bestes zu geben, im Unterricht mitzumachen, an den Tests teilzunehmen, die Hausaufgaben zu machen, da überhaupt täglich zu erscheinen. Also das sind die wirklich wichtigsten Voraussetzungen, die unbedingt auch erfüllt werden müssen. Ansonsten, was du jetzt angesprochen hast, die Gesundheit, also es muss eine gewisse physische und psychische Gesundheit vorhanden sein, denn natürlich kann auch nur die Betreuung im Gastland in einem gewissen Rahmen ablaufen. Also wenn das nicht mehr zu verantworten ist für die Gastfamilien oder auch für die Betreuerinnen dort im Ausland und die einfach das Risiko nicht eingehen können, dass da irgendwie der Gesundheitszustand sich verschlechtert oder die einfach auch nicht gewährleisten können, dass da mehrmals die Woche jemand zum Arzt begleitet wird, oder auch überwacht wird in manchen Fällen, ne? Das ist ja auch manchmal notwendig, wenn es jetzt wirklich schon sehr schlecht aussieht. Dann ist so ein Auslandsaufenthalt tatsächlich nicht zu empfehlen. Dann sollte man auch warten, bis man in einem Zustand ist, wo das machbar ist. Genau. Und ansonsten, was wir uns immer wünschen, ist, dass man offen ist, dass man auch schon selbstständig ist, dass man flexibel ist, sich auch zutraut, schwierige Gespräche zu führen. Ja, also auch mit Personen, die man vielleicht noch nicht kennt, also in der Schule oder auch mit der Gastfamilie. Natürlich wird man das vor Ort auch noch ganz viel lernen und sich da viel weiterentwickeln, aber es ist dennoch auch notwendig, dass man das schon von zu Hause aus so ein bisschen zumindest mitbringt. Ja.
Unsere Schüler, gerade jetzt die Lea, mit der hatte ich einen Podcast gemacht, die meint, wo ich habe gesagt, hättest du irgendwas anderes in deinem Highschool-Jahr gemacht? Und da meint sie, ich hätte ein bisschen viel zeitiger offener auf die Leute zugehen, viel mehr reden. Aber das
Ja.
sind ja gerade genau die Prozesse, die ja auch sagen, die letzten 3 Monate machen die alles, weil die merken, die Zeit läuft ab. 2 Anmerkungen vielleicht nur als erstes. Englisch, viele Schüler schämen sich wegen ihren schlechten Englisch. Und die trauen sich ja auch, eine Zwölftklässler habe ich, die trauen sich, eine freie Englisch zu sprechen. Liebe Schüler, die ihr zuhört, oder Eltern, ihr Kind kann super Englisch sprechen, weil die werden immer bewundert für ihr tolles Englisch. Vor allen Dingen wurde auch in Kanada gesagt, Mathilda war in Montreal, französischsprachige Gastfamilie, englischsprachige Highschool. Die Französischlehrerin hat immer gesagt, Mathilda, ich höre dir so gern zu. Dein Französisch, weil die das alle toll finden, weil hier in Deutschland wird ja immer Grammatik, Satzbau gepaukt. Vivian hatte die 4 in Englisch, Interview super. Wo sie zurückkam, meinte Horst, ich will dir nur sagen, ich war die Beste an meiner Highschool in Englisch. Und da habe ich gesagt, Vivian, du hast das Lernen ja erfunden. Nö, aber dort interessiert sich keiner für Grammatik und Satzbau. Wenn jetzt Besonderheiten sind bei Gesundheit und so weiter, rechtzeitig zu uns kommen, dann checken wir mal alles durch. Bei GLS gibt es dann auch Formulare, die ausgefüllt werden, dass wir uns Step by Step rantasten, weil, liebe Eltern, die jetzt zuhören, wenn ihr Kind seine Komfortzone nicht verlässt, wird es damit nie richtig fertig werden. Dann wird es immer damit konfrontiert und wir schauen, was machbar ist. Natürlich ist so ein Highschool-Jahr keine Therapie oder irgendwie so eine Auffangstation, sondern wir gucken, was machbar ist, und glauben Sie mir ganz einfach, GLS kämpft für jeden Schüler, und wenn es wirklich nicht machbar ist, dann geht es halt nicht. Hatten wir bisher noch nicht. Wir hatten bis jetzt auch einen ganz schwierigen Fall, wo wir dann in Neuseeland noch eine Schule gefunden haben. Also wie gesagt, meine Bitte, rechtzeitig kommen, und dann können Sie das mit Anja, dass wir dann auch sehr persönlich das alles abklären, Step by Step, und dann schauen wir, was machbar ist.
Genau.
Gibt es Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen? Manche Eltern wünschen sich vielleicht, dass es gar keine Ansprechpartner im Ausland gibt, sondern dass das Kind jeden Abend die Mama anruft, den Papa. Mama, ich habe eine Frage. Sie wollen doch gebraucht werden, die lieben Eltern. Aber ich sage immer so, vergessen Sie es ganz einfach. Wenn Ihr Kind am Flughafen anruft, Mama, Papa, ich bin angekommen, genießen Sie diesen Augenblick. Er wird vorerst der Letzte gewesen sein. Dann schauen Sie mich ganz entgeistert an, weil ich sage, ein Problem hätten Sie, wenn das Kind ständig anruft, dann kommt es nicht an. Also wie ist das mit Ansprechpartner? Die empfangen doch schon mit der Gastfamilie das Kind. Sag mal was dazu, Anja.
Ja, genau, so ist das. Also oft sind die Betreuerinnen schon auch am Flughafen direkt. Ansonsten lernt man die dann bei der Orientierung in der Schule kennen. Die sieht man in der Regel mehrmals in der Woche. Es hängt ein bisschen jetzt vom Schulbezirk ab, aber oft haben die ein Büro dort auch in der Schule. Oder man kann auch mit denen dann nochmal separaten Termin ausmachen, dass man die irgendwo trifft. Die kommen auch mal nach Hause, wenn man jetzt ein gemeinsames Gespräch mit der Gastfamilie zum Beispiel führen möchte. Also da ist immer jemand vor Ort, einmal für den Gastfamilienaspekt, aber natürlich auch für den akademischen Aspekt. Also wenn man da jetzt gerade zu Beginn irgendwie nochmal die Kurse wechseln will, weil man unzufrieden mit dem Stundenplan ist oder weil man irgendwie ja, Hilfe braucht, weil man merkt, in einem Fach irgendwie komme ich da nicht hinterher, gibt es dafür auch Leute an der Schule, die einem weiterhelfen. Also da ist immer jemand dort, und ansonsten sind wir aber dennoch auch weiterhin Ansprechpartnerin, hauptsächlich aber für die Eltern. Denn es ist ja dennoch auch, wie du sagst, es ist zwar schon besser, wenn die Teilnehmer vor Ort sich an die Betreuerin wenden, aber die Kommunikation zu den Eltern findet natürlich trotzdem statt und oft werden dann natürlich auch Sachen berichtet, die nicht so gut laufen. Und dann wird sich in Anführungszeichen bei den Eltern ein bisschen ausgeheult. Und dann wissen die Eltern oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dann ist es gut, wenn sie einfach mit uns sprechen. Ganz oft ist das nur so eine Momentaufnahme, dass man das einfach einmal alles rauslassen will. Und wenn man auch weiß, bei den Eltern bekommt man dann halt auch ein bisschen, naja, Mitleid und einfach so Zuwendung, ne? Das, was man in dem Moment halt braucht. Und dann kann die Situation vor Ort in Kanada sich schon wieder total verändern. Dann hat man ja darüber gesprochen, dann ist es raus, dann kommen die Gastmutter nach Hause, dann gibt es was Schönes zum Abendbrot und auf einmal sieht die Welt schon ganz anders aus, während dann die Eltern oft hier mit dem Eindruck irgendwie da sitzen, dass das total schrecklich ist, alles in Kanada. Und insofern ist es wichtig, mit uns darüber zu reden. Es gibt auch immer eine andere Seite. Wir können dann die Betreuerin darum bitten, nochmal danach zu fragen, was auch immer das Problem ist, also in der Schule oder mit der Gastfamilie, dass man das besser einordnen kann, auch dann als Elternteil. Und ansonsten, ja, wenn man sich Sorgen macht um die Kinder, auch mit uns darüber reden. Wir können auch dann erstmal, ohne die Partner zu informieren, darüber sprechen, was jetzt theoretisch passieren könnte, was wären die Möglichkeiten. Manchmal sind das ja einfach auch nur Ratschläge von uns, die schon weiterhelfen oder einfach nur mal eine Beruhigung von uns. Insofern, wir sind auch weiterhin greifbar und ansprechbar, definitiv, ja.
Ich sage auch immer den Eltern, sie helfen ihrem Kind überhaupt nicht, wenn ihr Kind anruft und erzählt, wie schlimm alles ist. Ich habe gesagt, sie sind überhaupt nicht vor Ort und es gehören immer zwei Meinungen dazu. Also müssen sie sich auch die Gastfamilie anhören. Kann ja auch sein, dass mit ihrem Kind irgendwas ist. Und dann habe ich gesagt, und wenn sie wirklich was bewirken wollen und wenn sie Vorbild wollen sein für ihr Kind, dann sagen sie, komm, du schaffst das. Geben sie dem Kind Energie, du schaffst das. Du hast dich darauf eingelassen, wir ziehen an einen Strang, dass man ganz einfach dort ein bisschen powert. Weil das hat mir Lea zum Beispiel auch von den USA erzählt, wenn da mal Situationen waren, Lea, du schaffst das, du hast das Letzte geschafft, ich bin so stolz auf dich und sofort passiert was im Kopf.
Absolut.
Ja, aber in Deutschland ist es eben so, da wird mitgejammert und klar ist das auch für Eltern ein Lernprozess, aber ich sage immer, sie müssen auch eins verstehen und bitte das auch mal merken. Sie haben immer das Kinder in Erinnerung, was sie ins Flugzeug gesteckt haben. Aber irgendwo entwickelt sich ihr Kind weiter und das entwickelt sich eben auch weiter, indem es Probleme löst. Jahrelang haben Eltern ihr Kind vor Problemen abgeschirmt. Und auf einmal müssen die im Zeitraffer das nachholen, was ihre Eltern jahrelang versäumt haben, eine ordentliche Erziehung, dass sie auch mal Probleme lösen und dann auch mal ein paar Leitplanken geben. Ich war ja alleinerziehender Vater, ich weiß, wovon ich spreche. Und aus dem Grund, es sind Lernprozesse, aber wie gesagt, ja, auch die Erwachsenen können noch etwas von ihrem Kind lernen. Ich habe das gerne angenommen von meinen Söhnen, weil ich habe dann mitbekommen, wie glücklich die sind und habe mich dann darauf eingestellt.
Aber ganz kurz darf ich noch ergänzen, die Problemlösung kann manchmal halt auch ein Gastfamilienwechsel sein. Ne? Also natürlich, wir wünschen uns immer, dass man es probiert und dass man flexibel ist und sagt, ne, also ich gucke mir das jetzt nochmal, weiß ich nicht, 2 Wochen an. Aber uns geht überhaupt nicht darum, dass man das irgendwie durchzieht. Wenn es nicht geht und wenn man dort nicht glücklich ist, dann kann man auch die Familie wechseln. Und insofern, es ist natürlich aber auch eine große Herausforderung, weil man natürlich auch Angst hat. A, wie wird die Familie reagieren? B, wie wird die neue Familie sein? Wie geht es jetzt weiter? Es ist viel Unsicherheit. Insofern ist das eine schwierige Situation, aber das ist oft die Lösung des Problems, weil wie du vorhin schon gesagt hast, nach diesem Gastfamilienwechsel ist es nochmal wie ein Neustart. Man selbst geht ganz anders daran. Man ist dankbarer für diese Familie, für die zweite Chance. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, ich wünschte, ich hätte nicht gewechselt. Ich hätte doch bei der ersten Familie bleiben wollen. Ist noch nie vorgekommen. Insofern will ich nur sagen, Gastfamilienwechsel ist oft eine Lösung. Und ich bin immer dafür, das anzusprechen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Und man muss davor keine Angst haben. Ja.
Also bei mir ist ein Gastfamilienwechsel 100% positiv besetzt.
Genau.
Weil ich sage, du hast mit 16, und das bestätigen mir alle Schüler, du hast mit 16 gesehen, dass du mal Entscheidungen im Leben treffen musst. Wie viele Erwachsene sind ihr Leben lang unzufrieden, weil sie sich vor Entscheidungen drücken?
Genau.
Und die haben eben mitgekriegt, wir hatten ja solche Fälle jetzt auch im letzten Jahr, die das immer ein bisschen aufgeschoben haben. Und natürlich war auch eine Angst da, weil die haben gesagt, na klar, wir sind ja auch der Gastfamilie dankbar, die haben uns aufgenommen, versteht man ja auch.
Ja.
So, aber die haben eben mitbekommen, es gibt Situationen im Leben, wo da musst du einen Cut machen, da kommt eine Entscheidung. Und das ist eben alles in den Highschool-Jahren, das mit 16, das sind alle Sachen, die sind normalerweise nicht bezahlbar. Das sind Erfahrungen, die sind spitzenmäßig. Noch das... Das ist das letzte Angstthema der Eltern, weiß ich jetzt nicht, aber ich lese gerade, ist der Flug begleitet? Oh Gott, mein Kind allein auf dem Flughafen. Das findet doch nicht zum Gate. Wer soll denn das Kind begleiten? Wie ist das? Ich kann nur eins sagen, liebe Eltern, alle Schüler, sobald die auf dem Flughafen sind, merken die, jetzt passiert was mit mir, und alle sind ans Ziel gekommen. Anja, kannst
genau.
du das bestätigen?
Ja, jetzt hast du meine guten Nachrichten schon vorweggenommen. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also bisher ist jeder angekommen. Wir begleiten durch GLS Gruppenflüge nach Westkanada, einfach weil dort tatsächlich die Mehrheit hinfliegt und weil dort einfach auch die Gruppengrößen zustande kommen, um jemanden mitfliegen zu lassen. Denn wir haben ja eine Flugpauschale im Preis inklusive, aber dennoch können wir nicht... jede Kleinstgruppe mit 3 bis 4 Jugendlichen zum Beispiel begleiten, dann müssten wir die Flugpauschale anheben. Und das ist sicherlich auch nicht im Interesse aller. Insofern ist es so, dass also die Gruppenflüge nach Westkanada im Winter und im Sommer begleitet sind. Wir haben einen begleiteten New York Stopover auch optional. Und andere, die zum Beispiel in den Osten Kanadas fliegen, die fliegen dann in kleinen Gruppen mit anderen Jugendlichen, die in den gleichen Schulbezirk gehen. Es wird auch dann vom Reisebüro zum Beispiel darauf geachtet, dass die Sitzplätze nebeneinander reserviert werden. Es gibt im Vorfeld auch einen schriftlichen Leitfaden von uns. Es gibt ein Telefonat nochmal vor Abreise. Es gibt Notrufnummern, die geschaltet sind bei uns und bei den Partnern. Also selbst wenn man den Anschlussflug im Notfall verpassen sollte, gibt's Unterstützung und wir besprechen dann schon vorher, was zu tun ist. Also eigentlich ist man bestens vorbereitet. Man kann jederzeit auch am Flughafen fragen. Die sind alle super, sehr, sehr hilfsbereit. Ne? Also ich habe das selbst ja schon oft erlebt. Und wenn dann noch jemand, der nicht volljährig ist, dasteht und eine Frage hat, dann setzen die alles in Bewegung, da zu helfen. Insofern kann da eigentlich nichts passieren. Ja, genau. Mehr gibt es zu der Frage eigentlich nicht zu sagen.
Okay, machen wir mal ein paar Sachen jetzt im Telegram-Stil, damit der Podcast nicht zu lange dauert. Wie unterscheidet sich der kanadische Schulalltag vom deutschen?
Also, der Unterricht ist ungefähr von 9 bis 15 Uhr, natürlich auch abhängig von der jeweiligen Schule. An den meisten Schulen gibt es 8 Fächer im Schuljahr. Es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir da detailliert drauf eingehen. Und der Unterschied ist der, dass es an einigen Schulen das sogenannte Semestersystem gibt, wo man 4 Fächer im ersten Halbjahr hat und 4 komplett andere Fächer im zweiten Halbjahr. Und es gibt das lineare System, wo man 8 Fächer das ganze Schuljahr über hat. Wenn man als Halbjahresschüler nach Kanada geht und einem das wichtig ist, dass man 8 Fächer hat statt 4, müsste man halt darauf achten, dass man eine Schule mit linearem System wählt. Wenn einem wichtiger ist, dass man 4 vollständige Kurse macht, also nicht nur den halben Kurs jeweils, dann müsste man eine Schule mit Semestersystem auswählen. Das ist so ein ziemlicher Unterschied zu unserem System hier. Man hat dort auch schon zum Beispiel in der 10. Klasse ein Kurssystem und es belegen nicht alle in der 10. Klasse den gleichen Matheunterricht, sondern es gibt unterschiedliche Mathekurse. Und mit der Wahl des Kurses kann man natürlich auch das Niveau bestimmen. Das sind alles Gesamtschulen in Kanada, wo die gemeinsam bis zur 12. Klasse zur Schule gehen. Und es ist vom Niveau her eher unter dem, was die meisten von hier gewohnt sind. Nach dem Unterricht hat man in Kanada recht viele Clubs. Das kann sowas sein wie Schachclub, Französischclub, Literaturclub, Debattierclub, all sowas. Es kann auch sowas sein wie Musical, Chor, Orchester, verschiedene Bands, Theater, also alles, was so in die Richtung geht. Und dann hat man natürlich noch die Sportteams. Das sind so richtige Wettkampfteams, die immer saisonal trainieren, also immer so 3 Monate, im Herbst, im Winter und im Frühjahr. Und pro Saison gibt es verschiedene Sportarten, die in der Zeit trainieren und Wettkämpfe haben. Und wenn man in so eine Wettkampfmannschaft möchte, muss man sogar an sogenannten Tryouts teilnehmen, also wo man erstmal zeigen muss, dass man auf dem Niveau auch spielt. Und dann wird man in die Mannschaft aufgenommen. Und genau, also das heißt, nach dem Unterricht hat man dort auch viele Möglichkeiten an der Schule, sich zu beschäftigen. Ansonsten ist auch der Umgang in den Schulen ein sehr positiver Miteinander. Also die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr zugänglich, sehr offen, hilfsbereit, ist oft schon fast freundschaftlich. Ich finde, dass die Schulen viel bunter sind als bei uns. Also wird immer wahnsinnig viel gestaltet und ausgestellt, was die Schülerschaft dort irgendwie erstellt hat. Ich finde, dass es einfach lockerer ist. Die Türen stehen oft offen, es wird sich immer gegrüßt. Also ich finde, das ist eine sehr positive Erfahrung, dort zur Schule zu gehen. Die Schulen sind ganz toll ausgestattet. Also es gibt oft so richtige Theatersäle mit so richtig professionellen Licht, so Scheinwerfern und Ton. Keine Ahnung, so ich kenne mich nicht aus mit dem Thema, aber also es sieht immer alles schon so wahnsinnig professionell aus, als wäre ich in einem richtigen Theater. Es gibt zum Beispiel, ich habe schon mal ein Fernsehstudio gesehen, so richtig mit Kamera und Greenscreen. Ich habe schon, weiß ich nicht, so, ich sag mal so Fashion Ateliers gesehen, wo also so Kleidung genäht wurde, so mit vielen Nähstationen, oder es gibt große Küchen mit Herden, wo an der Decke auch so Spiegel sind, wo man gucken kann, was die anderen kochen und so. Also es ist einfach so, dass die Schulen wahnsinnig gut ausgestattet sind. Die haben oft 3D-Drucker, es gibt ein Robotics-Team, wo Roboter irgendwie gebaut werden. Also da bin ich jedes Mal wirklich positiv überrascht, was diese Schulen alles bieten. Und ja, also was du vorhin schon gesagt hast, dieser Highschool-Spirit, den man ja so aus den USA immer kennt, aus den Filmen und Serien, das findet man auch in Kanada. Also dass man zum Beispiel dann gemeinsam zum Wettkampf geht, weiß nicht, Soccer oder Basketball oder was weiß ich, Eishockey natürlich in Kanada auch, und dass dann alle die Schulmannschaft anfeuert, oder dass es so Motto-Tage gibt, wo man im Pyjama zur Schule kommt, oder es gibt dann so Spendenaktionen, wo alle einen Kuchen mitbringen und dann wird gesammelt und so. Also ich finde, es ist dort sehr positiv alles, und ich höre auch sehr, sehr, sehr oft, dass es dort einfach wahnsinnig viel Spaß macht, zur Schule zu gehen.
Ja, diese Vielfalt, diese Offenheit. Ganz interessant fand ich mal Aussagen, die bloß eine oder einer gesagt, fand ich auch herrlich. Ich meine, und du hast bei den Lehrern immer das Gefühl, dass die wissen, wovon sie sprechen. Ist auch eine herrliche Formulierung. Aber wie du am Anfang vorhin sagtest, sagen sie ja auch, dass im ersten Monat, wenn du hast deine Fächer gewählt, kannst du nochmal hingehen und sagen, hier, das haut mich nicht vom Hocker, ich nehme nochmal ein anderes Fach. Und der Lehrer sagt, na klar, was macht denn dir mehr Spaß? Also Schule soll Spaß machen. Das ist schon eine schöne Philosophie, die ich mir könnte auch in Deutschland mal vorstellen. Alltag an der Schule, Alltag in der Gastfamilie, am Wochenende, Kurzfassung, viele Reisen. Wie sieht das alles aus? Wie ist so die Gestaltung? Am Abend, wenn der Schüler zurückkommt, die kommen ja dann mit ihren Schulbussen abends nach Hause, Abendbrot. Und wie ist es am Wochenende? Ja, und wie ist es mit dem Reisen? Ich sage immer wieder, du bist ja wohl involviert, ob die nun in Sportvereinen sind. Ja, manche, die sind dann in so einer Band drinne, da machen die Reisen. Und in Deutschland sitzt du ja auch neben dem Gymnasium und denkst immer, ich müsste morgen nochmal an die Ostsee oder nach Thüringen oder sonst was.
Ja,
Vielleicht kannst du da mal ganz kurz
genau.
zusammenfassen, wie das da aussieht.
Ja, also wie du gerade gesagt hast, unter der Woche ist halt Schule, und es ist zwar keine Pflicht, aber wir empfehlen es natürlich immer, danach irgendwie einen Club zu machen oder halt so ein Sportteam. Denn dadurch hat man natürlich dann auch den Anschluss und man erlebt Sachen. Dadurch entstehen neue Freundschaften, und auch mit diesen Teams oder mit dem Chor oder was weiß ich, reist man dann auch zu Wettkämpfen und sieht einfach auch mehr vom Land. Ansonsten ist natürlich aber auch immer möglich, außerhalb der Schule noch Sachen zu machen. Wenn man jetzt in so ein Trampolin, wir hatten das letztens, so ein Trampolinverein oder sowas, gibt es irgendwie so eine Sportart, wo man ein Trampolin springt. Das gibt es an der Schule natürlich nicht. Das kann man dann im Verein machen, oder manchmal auch Tennis oder man kann die Tanzschule gehen. Also sowas ist dort auch natürlich noch zusätzlich möglich, sodass man eigentlich unter der Woche gar keine Möglichkeit hat, irgendwie Langeweile zu bekommen. Und am Wochenende ist es ganz individuell und kann man auch nicht pauschalisieren, weil das dort genauso unterschiedlich ist wie hier auch bei den Familien, ne? Die Gastfamilie muss in Anführungszeichen die Jugendlichen bei allen Aktivitäten involvieren, die die halt auch machen, ne? Also dass die Gastschüler da mitkommen können, aber sie müssen nicht für die Jugendlichen ein Freizeitprogramm zusammenstellen. Das liegt tatsächlich in der Hand der Teilnehmer selbst, dort dafür zu sorgen, dass sie Sachen machen, auf die sie Lust haben, mit ihren Freunden. Die meisten machen ja hier auch nicht jedes Wochenende was mit den Eltern. Und es ist oft so, dass die Familien natürlich aktiv sind und Campingausflüge machen oder mal in die Stadt fahren oder auch zu Beginn den Schülern dann halt was von der Gegend zeigen, aber es ist halt keine Voraussetzung. Was das Thema Reisen angeht, das ist tatsächlich in Kanada nicht so verbreitet, dass die Familien viel reisen während der Ferien. Definitiv nicht so wie bei uns, ne, wo fast in jedem Ferien ja bei vielen verreist wird. Skiurlaub und dann Sommerurlaub und Ostern auch nochmal irgendwie schnell nach Mallorca. Die reisen nicht so viel. Die Kanadier haben gar nicht so viele Urlaubstage. Oft findet der Urlaub in den Sommerferien statt, wenn die Gastschüler nicht mehr da sind. Es kann vorkommen, dass es zum Beispiel mal in die USA geht oder nach Mexiko, aber es ist eher eine Ausnahme. Dann würde man natürlich auch vorher wissen, wie viel das kostet, und die Eltern können dann auch sagen, ob sie dem zustimmen oder nicht. Falls nicht, kommt man dann in eine andere Gastfamilie für die Zeit der Reise, das ist kein Problem. Ansonsten, während der Ferien bieten viele Schulbezirke Ausflüge an, wenn man jetzt zum Beispiel in den Rocky Mountains ist, dass man dann mal nach Vancouver Island fährt oder Edmonton zum Beispiel, da gibt es wohl die größte Mall Nordamerikas oder auf jeden Fall ein Riesenmall mit Freizeitbad und allem Möglichen, dann bieten die dahin zum Beispiel einen Ausflug an mit Übernachtung. Das sind alles dann Sachen, die man über den Schulbezirk wahrnehmen kann. Und was den Alltag angeht, da ist ja auch immer noch so Mahlzeiten, Ernährung ein wichtiges Thema. Die Gastfamilien sind für die Verpflegung zuständig, also für die Vollverpflegung, 3 Mahlzeiten plus Snacks, sage ich mal. Und es ist so, dass trotzdem nicht alle Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden müssen oder dass die Gastfamilie alles zubereiten muss. Es ist trotzdem vollkommen, ich sag mal, akzeptabel, dass die Gastfamilie sagt, okay, wir haben hier im Kühlschrank folgende Sachen. Es gibt Sachen, die übrig geblieben sind, das kannst du dir morgen zur Schule mitnehmen. Dann müssen die Jugendlichen das aber auch selbst zubereiten. Oder es kann auch mal sein, dass zusammen Abendbrot gegessen wird, aber nicht zusammen gefrühstückt wird. Es ist sehr individuell und ich glaube, solange man selbst jetzt nicht das Gefühl hat, das stört mich, ist das okay. Und für den einen sind manche Sachen okay, die für den anderen nicht okay sind. Und deswegen ist einfach wichtig, dann auch darüber zu sprechen, wenn man das Gefühl hat, das ist so nicht in Ordnung. Man kann das ganz schwer schwarz und weiß sagen, wie das sein wird.
Vielleicht noch ein Hinweis zu den Reisen. Liebe Schüler, ihr seid in einer Gegend, wo für viele das der Traumurlaub wäre und die werden nie dorthin kommen, weil sie es sich nicht leisten können. Also macht das Beste draus. Geht vor der Haustür. Dann könnt ihr wandern, da könnt ihr alles Mögliche machen. Kanada ist sehr abwechslungsreich. Die Medien vermitteln uns den Eindruck, dass die halbe Welt brennt. Wie sieht es in Kanada mit Gewalt und Sicherheit aus?
Also Kanada ist ein sehr sicheres Land. Die Gastfamilien wohnen auch alle in sicheren Wohngegenden, selbst wenn man jetzt in der Großstadt ist. Ja. Ist natürlich so, dass Drogen und Alkohol ein Thema ist. Das wird einem in Kanada genauso begegnen wie überall anders, auch in der Welt. Also auch hier in Deutschland ist es ja ein Thema bei Jugendlichen. Und es ist in Kanada illegal. Aber es liegt natürlich auch an einem selbst, sich davon fernzuhalten. Denn man würde, wenn man das darauf anlegen würde, natürlich auch dazu in Kanada Zugang finden. Sicherheitsbedenken habe ich persönlich bei Kanada überhaupt gar keine.
Ja, wobei ich natürlich eins sagen möchte, und Anja, da wirst du mir zustimmen, 100%ige Sicherheit gibt's nicht mehr.
Nee.
Das wird auch keiner garantieren, aber dort, wo unsere Schüler hinkommen, sind's ja sichere Zonen. Was passiert, weiß man nicht. Man sieht manche Entwicklungen in Deutschland, die hätte man vor Jahren auch nicht gedacht. Wie läuft die Vorbereitung auf das Highschool-Jahr ab? Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Erstberatung bei Bildungsstock, wenn alles feststeht, fertigen wir das Profil der Schüler an, das kommt dann zu Anja. Und ganz kurz, wie geht's bei euch weiter? Ihr nehmt Kontakt zur Familie auf?
Genau, wir nehmen dann Kontakt auf, besprechen nochmal die Schulbezirkswahl, wenn die noch nicht feststeht, und würden dann die Vertrags- und Bewerbungsunterlagen rausschicken. Dann muss der Vertrag unterschrieben an uns zurückgeschickt werden, eine Anzahlung von 20% und natürlich die Bewerbungsmappe. Und dann geht die nach Kanada und dann bekommen wir in Kanada relativ schnell die Zusage, dass man im Schulbezirk oder sogar schon an der Wunschschule angenommen ist. Und dann geht es so Stück für Stück immer weiter. Also wir schicken dann die Unterlagen raus mit Informationen, was als nächstes zu tun ist. Wenn ein Visum beantragt werden muss, kommen die Informationen zur Visumsbeantragung. Wenn der Flug über uns gebucht wird, gibt es Informationen zur Flugbuchung. Also wir informieren an jeder Stelle, wenn es notwendig wird, zu handeln. Ansonsten gibt es einen Leitfaden, es gibt ein Handbuch von uns, spezifisch dann auch für Kanada. Wir haben interkulturelles Training, was wir im Vorfeld anbieten für die Jugendlichen, und auch ein verpflichtendes Vorbereitungsseminar. Das findet digital, aber auch in Präsenz in einigen Städten in Deutschland statt. Dann eine länderspezifische Vorbereitung, die im Moment nur digital stattfindet, mit Returnees, die also in Kanada waren, die auch nochmal so praktische Tipps geben. Wir sind gerade im Moment noch so in der Umbruchsphase, weil wir nach der Pandemie jetzt ja wirklich wieder die Möglichkeit haben, zu Präsenz zurückzugehen. Viele aber dennoch auch bevorzugen, digitale Veranstaltungen zu machen. Und wir sind jetzt dabei, eine Lösung zu finden, die für uns auch gut funktioniert, wo wir die Leute wirklich möglichst gut auch erreichen. Da haben wir in der aktuellen Runde jetzt tatsächlich eine Umfrage gemacht, die nach den Veranstaltungen rumgeschickt wird, um herauszufinden, was möchten eigentlich die Familien, was ist die ideale Vorbereitung. Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht dann in der kommenden Saison sozusagen getrennte Seminare anbieten für Eltern und für Jugendliche separat, weil das doch auch andere Themen sind, die wir da ansprechen wollen. Da sind wir noch nicht ganz sicher, aber was sicher ist, dass wir ideal vorbereiten werden und dass jeder, der ins Ausland geht und der zugehört hat und alles gelesen hat, bestmöglich vorbereitet ist. Aber auch die bestmögliche Vorbereitung ist natürlich keine Garantie dafür, dass man dann vor Ort nicht doch mal Stolpersteine hat oder dass man selbst auch ganz anders ist, als man das so bisher von sich selbst kennt.
Zur Versicherung in Kanada. Wir haben einen Podcast gemacht. Bitte, liebe Zuhörer, den anhören, wie das Kind in Kanada versichert ist. Vielleicht sagst du ganz kurz was. Es ist eine Pflichtversicherung mit drin. Wir raten natürlich immer, ein separates Versicherungspaket abzuschließen, weil dann alle Leistungen umfangreich drin sind. Dort mal den Podcast anhören. Aber 3, 4 Sätze zur Versicherung noch, Anja.
Genau, eigentlich ist es genauso, wie du gesagt hast. Die Krankenversicherung wird auf kanadischer Seite abgeschlossen, seitens des Schulbezirks. Das ist dieselbe für alle Jugendlichen aus der ganzen Welt, die dort sind. Man kann die nicht abwählen sozusagen, selbst wenn das Kind privat versichert ist. Die muss abgeschlossen werden, weil die Kanadier einfach möchten, dass alle über die Mindestversicherung verfügen und die auch dann natürlich helfen können, wenn es darum geht, zu welchem Arzt geht man, wie wird es abgerechnet und so weiter. In der Regel sind diese Versicherungspakete sehr umfassend. Also für alle normalen Arztbesuche, Unfälle und so weiter ist das ausreichend. Manchmal sind solche Sachen wie Heimtransport oder Besuch der Eltern, wenn die kommen müssten, nicht abgedeckt. Das heißt, wir schicken im Vorfeld die Information zu und man müsste sich das angucken, ob einem das ausreicht, und ansonsten, wie du sagst, dann ein zusätzliches Versicherungspaket, zum Beispiel über Dr. Walter, abschließen. Und die zweite wichtige Versicherung ist die Haftpflichtversicherung, weil auch in Kanada Sachen kaputt gehen können. Und da ist es notwendig, dass man das vorher bei der Familienhaftpflichtversicherung anmeldet und nachfragt, ob das Kind auch im Ausland abgesichert ist. Das ist meistens der Fall, aber man sollte da schon sicher gehen, weil wir da schon auch einige Situationen hatten, wo die Toilette zum Beispiel verstopft war und das ganze Bad überflutet wurde, Wasserschaden, das ging in die Tausende wegen Kleinigkeiten. Also insofern wäre das wichtig, dass die Haftpflichtversicherung auch in Kanada besteht.
2 Hinweise noch: Wenn Sie Ihre Haftpflichtversicherung anrufen und die sagen, ja, Ihr Kind ist vollumfänglich versichert, bitte schriftlich bestätigen lassen. Das hilft immer. Ich war früher mal bei der Versicherung, ich kenne das, die sitzen am längeren Hebel. Und die zweite Sache, ich habe eben den Podcast vergessen zu fragen, wegen Zahnspangen. Wir haben ja noch einige Schüler, die eine Zahnspange haben. Und da kam der Hinweis, es gibt einen Paragraphen bei den Krankenkassen, das muss man aber vorher abklären, wenn die Zahnspange im Gastland entnommen wird, also wenn es dort noch eine Behandlung gibt, dass man mit der Krankenkasse vorher abklärt, man geht in Vorleistung und bekommt dann das Geld zurück. Das vielleicht noch als Hinweis, weil das kann auch ein Kostenfaktor sein, dass man das mit der Krankenkasse abspricht. Und das wird dann immer sehr kulant gehandhabt und dann ist man auf der sicheren Seite. Letzte Frage, Anja. Kann ich mein Kind besuchen und oder abholen? Ich rate den Eltern immer, besuche nein, weil irgendwann die Gastfamilie dem Kind so ans Herz wächst, dass wenn man nach einem halben Jahr sein Kind besucht, nicht die innige Umarmung bekommt, weil das Kind das nicht leisten kann. Das hat dann zwiespältige Gefühle. Abholen, sicherlich, aber Anja, da bist du ja etwas mehr erfahren in dieser
Ja,
Sache.
ich glaube, ich sehe es nicht ganz so düster wie du. Also, in Kanada ist es vollkommen okay. Es ist erlaubt, das Kind zu besuchen. Theoretisch könnte es auch nach Hause, in den Ferien. Ja, das möchtest du jetzt nicht hören. Ich sehe das schon, aber es ist möglich. Es ist erlaubt. Es geht ja nicht darum, dass man Urlaub zu Hause machen möchte, sondern manchmal ist es ja so, dass vielleicht auch ein Großelternteil, dass es dem nicht so gut geht und es ist in Kanada möglich, in anderen Programmen ja nicht. Deswegen sage ich das, aber wir empfehlen es nicht. Wir empfehlen es auf gar keinen Fall. Auch Besuche während der Zeit in Kanada empfehlen wir nicht, weil das auch zum Beispiel Heimweh triggern kann. Es ist einfach auch manchmal nicht so erwünscht. Und wie du gesagt hast, dann sind die Eltern vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Insofern, wir empfehlen die Abholung zum Programmende. Das ist auf jeden Fall möglich. Dann kann das Kind auch alles zeigen, kann die Gastfamilie vorstellen. Dann geht man vielleicht mal gemeinsam essen, lernt sich kennen. Und vor allem ist auch noch mal so ein Highlight am Ende, auf das man sich freuen kann, weil die meisten tatsächlich traurig sind, wenn sie zurück nach Hause müssen, wenn die Zeit vorbei ist. Und dann hat man aber noch mal was, auf das man sich freuen kann. Dann können sie auch vielleicht gemeinsam in Kanada noch mal reisen, Sachen noch mal angucken, die man vielleicht während der Zeit dort nicht sehen konnte. Also ich finde die Abholung immer eine richtig schöne Sache. Vor allem, weil man dann auch so sehen kann, wie selbstständig das Kind geworden ist und ja, einfach bewundern kann, wie es sich da auskennt und einem alles zeigt. Eine wichtige Sache ist allerdings, dass man nicht die Zeit zwischen Programmende und Abholung überbrücken kann. Wenn zum Beispiel hier die Sommerferien noch nicht angefangen haben und es andere schulpflichtige Kinder gibt. Insofern, wenn Abholung, dann wirklich zum Programmende, nicht erst nach 2 Wochen, so wie das zum Beispiel in den USA manchmal möglich ist, ja. Also es ist in Kanada recht streng gehandhabt.
Eine Ergänzung. Ich werde weiterhin den Eltern den Besuch verbieten. Warum? Weil wenn ich das verbiete, sehe ich immer in den Augen der Schüler dieses Danke. Und aus dem Grund, wir kämpfen für unsere Schüler, Lehrer, Eltern, Institutionen sind für uns nützliches Beiwerk. Wir sind für unsere Schüler da. So, liebe Anja. Fantastisch, unheimlich viel Know-how für unsere Zuhörer. Dir obliegt es jetzt, zwei, drei Sätze zu artikulieren, wo jeder nur noch in das Flugzeug nach Kanada möchte. Bitte, Anja.
Ich finde tatsächlich, dass so ein Highschool-Aufenthalt in dem Alter so eine Bereicherung ist, weil man schon so viel über die Welt und über das Leben lernt, weil man so eine neue Perspektive auch auf sein eigenes Leben bekommt. Das ist in dem Alter so, so wertvoll und auch tatsächlich so, ja, so eine Bereicherung, finde ich, für die Zukunft. Also ich denke immer noch, auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist, an meine Auslandsaufenthalte zurück. Ich denke immer noch an ganz viele Details und ich bin immer noch dankbar und jetzt teilweise als Erwachsene viel dankbarer noch als damals, für die Personen, die da in meinem Leben waren, was die mir ermöglicht haben. Und ich zehre immer noch von den Erinnerungen und ich bin immer noch stolz auf mich. Ich habe selbst auch einen Gastfamilienwechsel überstanden und ich finde das wirklich so, so, so wertvoll und ich finde auch, dass man dadurch seine eigene Familie noch mal ganz anders zu schätzen lernt, wenn man sieht, wie es woanders abläuft. Ja, also es ist grundsätzlich eine positive Erfahrung rundherum, auch die, denen es vielleicht manchmal nicht so gut geht. Es hat noch nie irgendjemand im Nachhinein gesagt, dass er den Aufenthalt bereut. Insofern, ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Traut es euch zu, und meldet euch bei uns oder bei Horst zuerst und dann bei uns.
Anja, schöne letzte Worte. Liebe Eltern, ich appelliere an Sie, gönnen Sie sich dieses Highlight. Lernen Sie Anja kennen. Sie werden begeistert sein. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten vieles rausnehmen. Wir sehen uns bei der nächsten Beratung. Anja, ich danke dir. Tschüss, liebe Zuhörer.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute hier über Kanada sprechen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann hoffe ich, bald wieder von dir zu hören, Horst.
Also,
Tschüss!
ciao.